In Zürich machte sich eine Unsitte breit. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr taufen. Das Ritual der Taufe war damals auch etwas anders, als das heute bei Säuglingstaufen ist. Die Kinder wurden angeblasen, man bannte die Teufel, schlug das Kreuz, netzte sie mit Speichel und salbte sie mit Öl. Dieses Ritual an den Kindern vollziehen zu lassen, waren die Eltern, die vom Evangelium ergriffen wurden, nicht mehr bereit. Und die Regierung der Stadt Zürich wollte diese Eltern nicht gewähren lassen. Nach einer Disputation, also einer Art Konferenz, wo man zusammenkam und dies verhandelte, das war am 17. Januar 1525, verfügte der Rat von Zürich, innerhalb von 8 Tagen müssen alle bis jetzt noch ungetauften Kinder getauft werden. Wer sich weigert, die Kinder zu taufen, muss mit Frau und Kind das Gebiet von der Stadt Zürich verlassen. Und ferner wurden die besonderen Schulen verboten. Das waren Bibelkreise und Versammlungen, Hauskreise. Und die leitenden Leute dieser sogenannten Täuferbewegung in der Reformationszeit, die nicht Bürger von Zürich waren, mussten die Stadt innerhalb von 8 Tagen verlassen. Und in den hutterischen Geschichtsbüchern ist ein Bericht erhalten und aufgeschrieben worden, wo man annimmt, dass diese Begebenheit an diesem Abend geschah. An diesem Abend, als der Rat von Zürich nach dieser Disputation dieses Urteil erließ. Also die Leute müssen weg und die Kinder müssen getauft werden. Und die führenden Täufer, die sehr gebildet waren, hochgebildete Leute, die in der Lage waren, eine Bewegung zu führen, sowohl theologisch als auch von ihren Fähigkeiten, hätten ein gutes Fundament für dieses neue Erwachen von Menschen gehabt. Diese mussten es verlassen. Und an diesem Abend sollen die Leute zusammengekommen sein und in Angst hat sie befallen. Müssen Sie sich vorstellen, Sie leben hier und plötzlich heißt es, alle ihr, die eure Kinder nicht taufen ließen oder die ihr getauft seid als Erwachsene, wir wollen euch nicht mehr in dieser Stadt. Oder ihr sagt euch diesem ab. Wobei bis zu diesem Moment, bis zu diesem Urteil noch keine erwachsenen Menschen getauft wurden, nur waren die Eltern nicht mehr bereit, ihre Kinder taufen zu lassen. So steht es, es begab sich, dass sie beieinander waren, bis die Angst anfing und auf sie kam, ja, sie in Herzen bedrängten. Da fingen sie an, ihre Knie zu beugen vor dem höchsten Gott im Himmel und riefen ihn an als einen, der die Herzen kennt. Und beteten, dass er ihnen geben möge, seinen göttlichen Willen zu tun und dass er ihnen Barmherzigkeit erweisen möge. Denn menschlicher Fürwitz, das hat etwas eine alte Sprache, haben sie gar nicht getrieben, weil sie wohl wussten, was sie darüber würden dulden und leiden müssen. Und nach dem Gebet stand Georg vom Hause Jakob auf und bat Konrad Grebel, einer dieser Führenden, der dann die Stadt verlassen musste, um Gottes Willen, dass er ihn taufen möge mit der rechten christlichen Taufe auf seinen Glauben und seine Erkenntnis. Und da er mit solchen Bitten und Begehren niederkniete, taufte Konrad ihn, weil dazumal sonst kein verordneter Diener da war, solches Werk zu tun. Als das geschehen war, begehrten die anderen gleicherweise von Georg, dass er sie taufen solle, was er auf ihr Begehren auch so tat. Und es ergab sich so miteinander, sie ergaben sich so miteinander in hoher Furcht, Gott, dem Namen des Herrn. Hier sind Menschen, die ausgestoßen werden, ihre Überzeugung willen. Und jetzt, wenn sie schon ganz ausgestoßen ist, dann vollziehen wir eigentlich das, was wir der Überzeugung sind, auch völlig. Wir lassen uns aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus taufen. Darauf erfolgt in Zollikon, also das ist ja Nachbarort von Zürich, danach erfolgt in Zollikon eine erweckliche Bewegung. Viele ließen sich taufen aufgrund der Erkenntnis der Schuld, nicht etwa, weil sie sich drängen ließen von dieser Täuferbewegung. Sie wollten getauft werden, das bezeugen Dokumente von Gerichtsverfahren, die dann nachher ausgeführt wurden. Sie kamen und sagten, tauft uns, wir wollen getauft werden. Eine Woche konnte diese Bewegung sich in Zollikon ausbreiten und dann griff die Stadt erneut ein. Sie nahm die Leute gefangen nach Zürich und warf sie in den Turm. Das ist das Gefängnis. Und nach vielen oft vergeblichen Versuchen, diese Bewegung niederzuschlagen und auszurotten, verfügte die Stadt am 7. März 1526 folgendes: Wer von jetzt an nochmals wieder tauft, wird ertränkt. Und zweitens, die Täufer, welche verhört wurden, werden bei Brot und Wasser in den Turm gesperrt. Nur wer wieder ruft, wird entlassen, die anderen sollen im Turm sterben. Felix Manz, einer dieser gebildeten und eifrigen Leute dieser Bewegung, ein führender Täufer, wurde tatsächlich am 5. Januar 1527 zum Tode verurteilt und in der Limmat in Zürich in einem Korb ertränkt. Wir leben in einer privilegierten Zeit. Jeder darf heute das machen, wenigstens in unserem Land, und das glauben, was er möchte und was ihm wichtig ist. Niemand wird in seiner Existenz bedroht, ob er ein Vertreter der Säuglingstaufe oder ein Vertreter der Glaubenstaufe ist. Das ist ein großes Privileg. Wir stehen als Gemeinde mit der Überzeugung bezüglich der Taufe und dem Gemeindeverständnis der Gesinnung dieser tapferen Menschen nahe. Und noch einen großen Unterschied gibt es. Wer sich heute aufgrund seines Glaubens taufen lässt, der hat vielleicht Hohn oder Spott oder Verachtung entgegenzunehmen. Vielleicht, dass die Leute sagen, ja, der ist halt so in einem Spezialdings irgendwie, vielleicht, ich weiß auch nicht, aber es ist einfach eine besondere Gruppe, die halten sich vielleicht für etwas besser oder weiß ich, was man dann alles hört. Aber selten wird jemand in seiner Existenz deswegen bedroht oder gar verfolgt. Und doch ist die Taufe ein Thema, das zu spannungsvollen Gesprächen führt, oft auch unter Christen. Sehr spannungsvollen Gesprächen. Auch in der Kirche sehr spannungsvoll ist. Im Blick auf unsere Taufe am 22. März dieses Jahres in Rüschlikon möchte ich die Taufe noch etwas beleuchten und heute Morgen besonders für das Zeit nehmen. Die Taufe ist in ihrem Ausdruck eine so einfache und schlichte Handlung, die vom Bild her so deutlich und klar das Evangelium erklärt, dass ich immer wieder verwundert bin. Und ich muss sagen, wenn ich selber taufe, geht es mir etwas anders. Aber wenn ich so, am liebsten sitze ich eigentlich bei einer Taufe, und das kann ich leider sehr selten mehr, am liebsten sitze ich etwas zurück und schaue zu, wie Menschen getauft werden. Und wenn ich das so zusehe, dann ergreift mich das immer. Wenn ich Menschen sehe, die untertauchen und wieder aus dem Wasser kommen, und dann habe ich sie vielleicht noch gekannt, als sie noch nicht Christen waren. Das ist etwas, das rührt mich zutiefst. Wenn ich vorne funktionieren muss, dann muss ich funktionieren. Aber wenn ich einfach mich gehen lassen kann und miterleben, dann rührt mich das zutiefst. was hier mit einem Menschen geschieht und was hier ein Mensch ausdrückt. Was hier gesagt wird, was Gott getan hat für uns. Das Wort Taufe, das wir mit Taufe übersetzen, heißt im Griechischen Baptizo. Und Baptizo ist eigentlich ein Wort, das man verwendet, um zu etwas auszudrücken, was hinuntergetaucht wird. Eigentlich auch im profanen Gebrauch heißt es einfach untertauchen. Und es gibt wohl kein einfacheres und schlichteres Bild, dass die Taufe, um die Taufe als schlichtes Bild, als die Taufe, um zu erklären, was das Evangelium eigentlich ist. Ein Mensch taucht unter und kommt wieder aus dem Wasser. Das ist das Bild für das Sterben des alten, sündigen Menschen. Und damit wird verbildlich, was geschieht, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut und Buße tut. Paulus schreibt den Römern, so sind wir ja mit ihm, mit Christus, begraben durch die Taufe in den Tod. Also wir sind mit Christus begraben, wir sind also mit ihm, Christus, begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich habe hier eine einfache Grafik, die diese Schritte zeigt. Und es wird deutlich, Taufe ist nicht etwas Selbstständiges, nicht etwas Losgelöstes, ein schöner Akt, an dem man sich freut, sondern Taufe, wie sie die Schrift versteht, steht in engster Beziehung mit dem Kreuz, mit Tod und Auferstehung Jesu. Das ist die Grundlage. Wäre Jesus nicht gestorben und auferstanden, so könnten wir taufen und wir könnten uns 100-mal taufen lassen, es würde nichts aussagen. Rein nichts. Außer, dass wir religiöse Handlungen machen und vielleicht nachher etwas sauberer sind. Aber es hätte überhaupt keine tiefgreifendere Aussage. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist die Grundlage der Taufe. Und ist die Grundlage der Rettung. Nicht die Taufe ist die Grundlage der Rettung. Sondern der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung ist das Fundament unserer Lösung und ist das der Grund, auch weshalb wir taufen. Der Grund ist also, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Symbolik ist, dass wir in diesen Tod Jesu hineingehen. Ich habe Gottes Urteil über mein Leben anerkannt. Das ist der Tod. Ich habe anerkannt, dass ich als Mensch vor Gott nicht gerecht bin. Dass ich den Tod verdiene. Und da gebe ich Recht. Und zu diesem Zeichen lasse ich mich untertauchen, dass ich Gott Recht gebe. Und Jesus wurde begraben, vom Kreuz genommen. Das heißt, ich bin unter Wasser. Ich habe mein Leben in den Tod gegeben. Alles, mein altes Leben ist in den Tod gegeben. Und dann bleiben wir noch nicht unter Wasser. Und analog zur Auferstehung Jesu, ich will entsprechend dem neuen Leben wandeln, das ich von Gott geschenkt bekommen habe. Oder man kann es auch anders sagen, Gott hat mir neues Leben geschenkt. So gibt es auch Aussagen im Römerbrief, im selben Abschnitt. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Das drückt die Taufe aus, dass wir damit bezeugen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Und damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Oder? Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Die Taufe und die Handlung der Taufe macht also deutlich, dass der Mensch gestorben ist mit Christus, begraben mit Christus und zu einem neuen Leben aufersteht mit Christus. Genau hier wird deutlich gemacht, was Jesus im Leben eines Menschen tut. Und dann wird vielleicht auch klar dieses Wort hier, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Also, ich habe mir überlegt, wie kann man das versinnbildlichen? Ein schönes Bild in der Natur ist ja die Raupe und der Schmetterling. Da kriecht eine Raupe und wenn die stirbt, irgendwie, dann wird kein Schmetterling draus. Aber wenn sie ihre alte Hülle ablegt, auf einmal kommt ein Schmetterling und der kann fliegen. Etwas ganz Neues ist entstanden. Und die Bibel spricht ganz deutlich und ganz real davon, dass wenn wir mit Christus gestorben sind, wirklich neues Leben haben. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Oder denken wir immer, ja dann einmal später im Himmel? Paulus meint, wenn wir mit Christus gestorben sind, so haben wir jetzt ein neues Leben. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist nicht etwas, was dann erstmal in 10 oder 20 oder 30 oder 50 Jahren kommt, sondern wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Buße tue, wenn der Heilige Geist in mir Wohnung nimmt, dann bin ich ein neuer Mensch. Das ist doch schön. Das ist doch das, was sich Menschen wünschen. Das Alte abzutun und neu zu werden. Und genau das tut Gott. Sind wir uns dieser Wirklichkeit bewusst? Aber nicht die Taufe bewirkt das neue Leben, das wir uns heute Morgen nicht falsch verstehen. Sie ist einfach eine Verbildlichung und ein Zeugnis für das, was mit einem Menschen geschieht, der Jesus lieb hat, ihm nachfolgt und ihm dient. Das neue Leben wird durch das Sterben von Jesus und den Glauben an ihn für mich wirksam, nicht durch die Taufe. Ich kann nicht einfach sagen, ja, jetzt lasse ich mich taufen und dann habe ich ja das neue Leben und dann ist alles gerissen. Und Jesus interessiert mich eigentlich nicht so. Das überlasse ich dann den ganz frommen Jesus. Aber wenn das so ist, dass die Taufe so etwas macht, dann mache ich das mal. Es wird gar nichts geschehen. Es wird einfach eine Handlung in einem Leben sein. Denn die Taufe rettet nicht. Jesus sagt deutlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also dieser Glaube rettet. Der Glaube an den Vater, der seinen Sohn in diese Welt sandte. Es ist der Glaube an Jesus, der rettet, nicht die Taufe. Und was der Inhalt dieses Glaubens ist, sagt Paulus folgendermaßen, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen, also mit deinem ganzen Wesen der Überzeugung bist, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also nicht, wenn du denkst, ja, das wäre noch möglich, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Und wenn das stimmt, wäre das ja ganz schön, aber es ist nicht so wichtig, ob er das getan hat oder nicht. Sondern wenn du in deinem tiefsten Herzen, deiner ganzen Gesinnung, diese Überzeugung teilst, ja, ich bin der Überzeugung, Jesus ist auferstanden von den Toten. Wenn du das alles glaubst, dann bist du gerettet. Wie das ganz praktisch aussieht, wie so eine Rettung vor sich geht, fährt dann Paulus fort. Es ist kein Unterschied, Gott ist über alle derselbe, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer das noch nicht getan hat, hat hier die Aufforderung, den Namen des Herrn anzurufen, sich vor dem Herrn zu beugen und das Leben ihm anzuvertrauen, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen und sich neues Leben schenken lassen. Dann trifft das ein, was hier steht. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Hast du den Namen des Schöpfers schon angerufen? Glaubst du, was die Bibel über Jesus sagt? Denn nur so wirst du gerettet. Und nur so entgehst du der ewigen Verlorenheit oder der ewigen Verdammnis, wie das die Schrift sagt. Gott möchte dich retten. Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Denn er hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die Taufe der Gläubigen war eine allgemeine Praxis in den ersten Gemeinden. Es gab keine ungetauften Christen, denn der Auftrag zur Taufe gab Jesus, als er nach seiner Auferstehung noch bei seinen Jüngern war, und er beauftragte sie, indem er sagte, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Tauft sie. Das war der Auftrag an die Jünger. Geht in die Welt, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in der Apostelgeschichte wird sichtbar, wie selbstverständlich die Taufe praktiziert wurde. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, ließen sich taufen. Das war gar keine Frage. Nach der Botschaft des Petrus an Pfingsten glaubten viele den Worten des Petrus und es ließen sich etwa 3000 Menschen taufen. Und als das Evangelium sich in Samaria ausbreitete, lesen wir, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesus Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Ganz selbstverständlich. Auch für Paulus, der die Christen verfolgte, der in Damaskus erblindete, auf dem Weg nach Damaskus, und in Damaskus wieder sein Augenlicht zurückgewann und Jesus erkannte, dass er der Messias ist, ließ er sich sogleich taufen. War keine Frage. Wenn ich so in der Apostelgeschichte lese, fallen mir diese Stellen immer besonders ins Auge. Und ich denke immer gern, ich hätte gern hier ein Taufbecken. Neben der Kanzel. Und wenn jemand zum Glauben kommt, ihn zu taufen. Nicht 2 Jahre zu warten oder ein halbes Jahr, sondern komm, lass dich taufen. Jetzt hast du dein Leben geändert. Und jetzt kannst du zeigen, was Gott an dir getan hat. In den neutestamentlichen Briefen wird nie eine Unterscheidung gemacht zwischen Christen, die getauft sind. Wer Christ war, der wurde einfach aufgrund seines Glaubens getauft. Es gibt also in der Bibel keine ungetauften Christen. Sondern Christen wurden immer getauft. Dazwischen liegen nun bald, und das haben wir schon eingangs im Zeugnis gehört, bald 2000 Jahre Kirchengeschichte. Mittlerweile entwickelte sich eine Staatskirche, die die Säuglingstaufe zur Regel machte. Und wie wir aus der zürcherischen Geschichte sahen, gab es Zeiten, in denen es lebensbedrohend war, wenn Menschen sich aufgrund ihres Glaubens taufen ließen und die Säuglingstaufe nicht als Taufe anerkannten. Es war jenen Christen aber so wichtig, Gottes Ordnungen zu befolgen, dass sie ihr Hab und Gut aufs Spiel setzten. Und viele dafür ihr Leben riskierten und viele ihr Leben lassen mussten in dieser ganzen Bewegung. Es gibt sogar in der Schweiz eine Kirche, die gebaut wurde aus Geldern von Täufern, die enteignet wurden, weil sie an ihrer Überzeugung festhielten. Und man hat dann damit eine Kirche gebaut, mit diesen Geldern. Bis heute, obwohl wir in großer Freiheit leben, ist die Tauffrage eine sehr umstrittene Frage. Und es kostet uns oft Überwindung, diesen Schritt zu tun. Vielleicht ist die Handlung fremd, weil sie vielleicht noch nie, oder für viele ist die Handlung fremd, weil sie noch nie eine Taufe von erwachsenen Menschen beiwohnten, teilgenommen hatten. Vielleicht gar nie die Gelegenheit hatten. Meine Frau und mir ist es ähnlich gegangen. Wir kommen beide aus einem volkskirchlichen Hintergrund, wo man die Säuglinge taufte und das auch in unseren Familien sehr stark drin war, dass man das macht und dass das wichtig ist, dass die Säuglinge getauft werden. Also nicht die Taufe erlebten wir, wie sie die Bibel lehrt, wo sie aufgrund des Glaubens durchgeführt wird. Und so waren wir auch schon einige Jahre Christen, bis wir dann in einer Gemeinde, die die Glaubenstaufe lehrt und praktiziert, uns taufen ließen. Es kostete uns aber Überwindung. Ich hatte auch meine Argumente. Ich habe heute auch gedacht, was du das erzählt hast. Ich hatte auch meine Argumente. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt es ja, ihr werdet nicht mehr durch Wasser getauft, sondern durch den Heiligen Geist getauft werden. Da habe ich immer gedacht, ja, wenn ich mich bekehre, bekomme ich ja den Heiligen Geist und dann bin ich ja mit dem Heiligen Geist getauft und dann ist das Wasser nicht mehr so wichtig. Und man hat ja manchmal so Widerstände und da kann man dann gut argumentieren. Aber das hat nicht gehalten, weil alles, was ich Ihnen jetzt erzählt aus der Apostelgeschichte, ist geschehen, nachdem Jesus das gesagt hatte. Die Apostel hatten das nicht so verstanden, dass jetzt die Praxis der Taufe abgeschafft ist, sondern gerade in der Apostelgeschichte begegnet uns diese Selbstverständlichkeit, dass man getauft hat. Der Kämmerer kam zum Glauben und er sagt, was hindert, dass du mich taufst? Und er wurde getauft. Dann hat Philippus nicht gesagt, ja weißt du, jetzt hast du ja dein Leben Jesus anvertraut, jetzt ist diese Taufe überflüssig, jetzt bist du einfach durch den Heiligen Geist getauft. Nee, man hat getauft. Es freut mich, dass dieses Bild erhalten blieb, diese sichtbare Handlung. Und wir sind vielleicht als Menschen so scheu, so handlungsscheu, dass wir uns fürchten, sichtbare Handlungen zu vollziehen. Wir haben zwei sichtbare Handlungen. Das ist die Taufe, die uns der Herr gegeben hat, und das Abendmahl, da werden wir uns nächsten Sonntag Gedanken drüber machen. Also wir waren auch schon einige Jahre Christen und dann ließen wir uns taufen und ich bin auch froh und dankbar dafür. Das war am 29. Juni 1985. Das waren immerhin 10 Jahre nach meiner Bekehrung. Ich weiß noch, das war in St. Gallen im Rahmen eines Gemeindewochenendes. Und das war so eine Straße, die so Kurven machte hinunter. Das ist mir noch so in Erinnerung, weil was ich mir so gedacht habe, als ich von dieser Taufe zurück in das Haus ging, habe ich gedacht, was hast du eigentlich jahrelang mit dieser Taufe hin und her argumentiert? Es ist ja so völlig klar. Und es ist so eindeutig, was hier ausgesagt wird. Und mir war noch etwas anderes klar. Ich war dazu mal schon in theologischen Ausbildung. Ich wusste, jetzt ist dein Weg zurück in die Volkskirche abgeschlossen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Weil damit hast du eine Handlung begangen, die eigentlich von der Kirche nicht getragen wird und der auch ein etwas anderes Gemeindeverständnis zugrunde liegt. Noch als letztes ist die Taufe nichts, was ich mir verdienen muss. Das ist auch so eine Meinung, die mir immer wieder begegnet. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Wir haben es heute schwieriger, weil wir so geprägt sind, kann ich das sehr gut verstehen, wenn sich jemand mit dieser Frage schwer tut oder schwer sich tut zu entscheiden, ob er sich taufen lassen soll oder nicht. Es gibt auch da verschiedene Ansichten und Meinungen. Aber was die Taufe keinesfalls ist, es ist nichts, was ich mir verdienen müsste oder was irgendeine Auszeichnung meines Glaubens wäre. Nach dem Motto, zuerst bekehre ich mich und dann, wenn ich mich bewähre und die nötige Reife habe, dann lasse ich mich dann taufen. Die Taufe steht eigentlich am Anfang des Lebens mit Jesus und nicht am Schluss oder in der Mitte, wenn ich mich dann bewährt habe. Jetzt bin ich würdig, mich taufen zu lassen. Jetzt mache ich das. Du bist nicht würdig, dich taufen zu lassen, weil du als guten Christ gelebt hast. Du bist würdig, dich taufen zu lassen, weil Christus dich erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Gott selber macht dich würdig für die Taufe, indem er dein Leben erneuert und eine neue Schöpfung aus dir macht. Die Taufe ist auch keine Garantie. Von daher kommt auch die Scheu. Ja, wenn ich mich dann taufen lasse oder wenn wir zu schnell taufen und dann kommen die vom Glauben weg. Im Neuen Testament finden wir auch Menschen, die getauft wurden und dann nicht fehlerlos waren und manchmal sogar andere Wege einschlugen. Ich habe auch schon Menschen getauft, wo es mir leid tut, welche Wege sie heute gehen. Nicht nach Jesus fragen. Jetzt könnte man sagen, ja, hören wir auf mit Taufen. Dann warten wir lieber, bis wir sicher sind, dass die alles richtig machen und dann taufen wir sie erst. Aber dann wird die Taufe zu einer Auszeichnung und zu einem Verdienst für das, was ich doch wunderbar tue als Christ. Aber die Taufe ist ein Ausdruck von dem, was Christus an mir getan hat. Und so finden wir auch in der Bibel Beispiele, zum Beispiel Simon der Zauberer. Er lebt in Samaria und als er die Kraft Gottes sah und das Evangelium hörte, tat er Buße, er änderte seine Gesinnung und er ließ sich taufen. Und dann als die Apostel kamen von Jerusalem und die Hände auf die Leute auflegte und sie mit dem Heiligen Geist, vom Heiligen Geist ergriffen wurden, dann trat Simon zu den Aposteln und sagte, wie viel Geld muss ich euch geben, dass ich das machen kann, was ihr jetzt macht. Ich möchte diese Macht auch haben. Ich zahle euch das. Was kostet das? Und Petrus war über dieses Ansehen völlig schockiert. Und er sagte ihm ein ziemlich hartes Wort, diesem getauften Mann, der war schon getauft, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese, deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Es war ein getaufter Mann. Die Taufe hat nichts mit der Reife im Glauben zu tun. Mit der Taufe drücken wir aus, was Gott an uns getan hat. Und dass ich davon fest überzeugt bin, dass das stimmt, was er getan hat. Und dass ich entschlossen bin, von nun an Jesus nachzufolgen. Das ist alles. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist kein Verdienstzeichen. Die getauft sind, die sind nicht besser als die, die nicht getauft sind, einfach wegen der Taufe. Sondern in der Taufe drücken wir das aus und tun wir das kund, was Gott an uns getan hat. In der Taufe geben wir dem Werk Gottes auf Golgatha Recht und in der Taufe ehren wir Gott für das, was er an uns getan hat. Und wir drücken unsere Dankbarkeit aus und bezeugen, jawohl, Gott hat mich erlöst. ich bin jetzt mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben gekommen und jetzt will ich Jesus nachfolgen. Taufe ist in unserer Kultur, in unserer Schweiz, eine sehr umstrittene Sache. Wir haben einfach die Freiheit, so zu leben und das zu leben, was wir wollen. Aber es gibt da viele harte Diskussionen, viele harte Auseinandersetzungen. Die einen sagen, die Kindertaufe wird dann gültig, wenn ich zum Glauben komme, dann kommt sie in Kraft und so weiter. Gibt es ganz verschiedene Argumente, auf die wollte ich jetzt heute nicht eingehen, das habe ich schon einmal gemacht. Aber es ist spannungsvoll, nicht mehr so spannungsvoll wie in der Reformationszeit, wo man an dieser Frage Menschen ermordete und Menschen vertrieben hatte. Aber wenn wir mal das Bild der Taufe einfach nehmen als das, was es eigentlich ausdrückt, dann muss ich sagen, ist es ein wunderbares Bild. In der Schlichtheit, wo ausgesagt wird, was Jesus für uns getan hat, was unser Leben neu gemacht hat, wo ich selber bezeuge, dass ich durch den Glauben an Jesus mich in den Tod hineingegeben habe, dass ich mein altes Leben abgelegt habe und Neues bekommen habe. Das ist ein so starker, schlichter Ausdruck. Und dass das praktiziert wurde in den ersten Gemeinden, in der Entstehung der Gemeinde, das war eine Selbstverständlichkeit. In den Briefen überall wird das Bild der Taufe aufgegriffen in der größten Selbstverständlichkeit, dass jeder getauft ist. Es wird nicht gesagt, die getauft sind, an denen sehen wir das, sondern ihr wisst, dass ihr, die ihr getauft seid, und dann geht es weiter. Es ist einfach selbstverständlich. Und die Taufe ist keine Auszeichnung, ist kein Verdienst, keine Medaille, die man dann kriegt nach 5 Jahren bewährtem Christsein. Sondern die Taufe steht von der Schrift her am Anfang des Lebens mit Jesus. Und die Geschichte, aus der wir kommen und in der wir leben, hat halt diese Blickwinkel etwas verschoben. Und das macht es uns schwer, hier zu entscheiden, weil es auch vielen fremd ist. Wenn man von Kind her immer Säuglingstaufen gesehen hat, dann kann man das schwer einordnen. Aber was spricht eigentlich dagegen, wenn du Christ bist und noch nicht aufgrund deines Glaubens getauft bist, dich taufen zu lassen? Hast du dir schon mal diese Überlegung gemacht? Was spricht dagegen? Ist es dein Leben? Wenn es dein Leben ist, wo du sagen musst, ich will mich jetzt noch nicht taufen lassen, weil ich noch in der Sünde lebe, dann kann ich dir nur eins sagen. Dann bring diese Sünde sofort in Ordnung. Und lass dich taufen. Dann bring das in Ordnung, so schnell du kannst. Denn ob getauft oder nicht getauft, steht es keinem Christen an, mit einer Sünde, die er kennt, zu leben und sich damit zu arrangieren. Es ist doch schön, wenn wir mit der Taufe zeigen können, was Gott an und was er für uns getan hat. Und die Antwort des Petrus auf die Frage der Leute, was sie tun sollten, aufgrund dessen, was sie nun gehört hatten vom Evangelium, war eigentlich auch klar. Tut Buße, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ändert eure Gesinnung und lasst euch taufen. Ganz einfach. So tun wir es doch. Amen.
Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Bild der Taufe. Und dass wir auch heute noch diese Taufe durchführen können. Dass wir in einer Zeit leben, wo wir sogar große Freiheiten haben, dies zu tun. Unsere Überzeugung entsprechend zu leben. Aber ich danke dir noch viel mehr für das, was die Taufe eigentlich aussagt. Dass wir mit deinem Sohn gestorben sind und zu neuem Leben erwacht. Dass du uns wirklich neu gemacht hast und dass wir in deinen Augen auch wirklich neue Menschen sind, wenn wir an dich glauben. Das ist dein Werk. Deine Gnade und Barmherzigkeit und deine Liebe hat dich dazu bewegt, deinen Sohn in den Tod hineinzugeben. Und wir dürfen es das in diesem schlichten und aussagekräftigen, dieser schlichten und aussagekräftigen Handlung ausdrücken, dass wir uns taufen lassen. Und so wollen wir uns vor allem freuen über die Rettung und Erlösung, über das neue Leben. Und schenke, dass wir auch, wenn wir am 22. März diese Taufe haben, wieder neu, wenn wir das vor Augen sehen, ergriffen werden von dem, was du für uns getan hast. Wir beten dich an.